was nicht reichen wird, ist ein dickes Play. Du gewinnst den Super Bowl nicht mit einem dicken Play.
Hallo und herzlich willkommen zur 232. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca. Und bei mir ist Simo.
Guten Tag, hallo.
Yay. Nach einer Stunde Off-Season-Vorbereitung widmen wir uns jetzt dem Up-to-Date mit der Super Bowl-Preview diese Woche. Hätte eigentlich gedacht, das wird eine ganz entspannte Folge. Vielleicht haben wir die Chance, noch den ein oder anderen Take zum Senior Bowl zu geben. Nö. Das sparen wir uns eventuell für die Draft-Preview mal auf. Weil, so sehr wir uns über Mangel an News die letzten Wochen, gerade in der Season und dann jetzt auch in den Playoffs, so ein bisschen beschwert haben, ja,
halt die NFL. Es ist exakt so wie auf der Arbeit, ne? Erst kommt nix und denkst so, oh, super, kriegst du deinen Scheiß ein bisschen weggearbeitet. Wenn du gerade dran denkst, kommt alles auf einmal.
Genau. Ja, hat sich die NFL nämlich auch gedacht und hat uns mit Nachrichten und Kontroversen und allem, was dazugehört, zu einer bunten NFL-Woche, beschmückt, beglückt, bestückt diese Woche. Ja, es war insane. Also ich habe, glaube ich, nur für News ist es, glaube ich, Rekord für diese Saison, was ich an Vorbereitung mir rausgeschrieben habe. Mal gespannt, wie weit das jetzt für die Folge relevant wird, wie schnell wir da durchkommen. Weil wir haben natürlich auch ein Spiel, über das wir sprechen müssen. Wie gesagt, zur Bowl Preview. Bengals Rams. Aber natürlich waren so Sachen wie Tom Brady Coaches, die Broncos, die Commanders. Die Commanders, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und, als eigentlich Hauptfaktor Brian Flores, diese Woche, oder in der vergangenen Woche, das Thema, was die NFL bestimmt hat, oder die Themen, die NFL bestimmt haben. Das gilt es jetzt ein wenig aufzuarbeiten und du darfst dir, wir verlieren jetzt hier keine Zeit, ne? Deswegen. Simon hat nämlich auch noch nichts gegessen heute Abend. Mhm. Das geht ja eigentlich auch nicht so.
Du kennst mich, ich falle ja so schon fast vom Fleisch. Das war zu viel Lachen deinerseits. Nee, passt schon.
Ja. Okay.
Dann hab ich dich rausgebracht, wieder mal.
Egal, kein Problem. Wir werden uns, wie gesagt, das angucken und ich würde dir die freie Wahl lassen, über was du zuerst sprechen möchtest.
Wir fangen an mit dem Wesentlichen.
Also Brian Flores.
Ja.
Okay. Ich glaube, ich 1,5 DIN A4 Seiten, die ich hier zu dem Thema habe. Ich erzähle mal kurz den Hergang. Also, der gute Herr Flores hat es zu unser aller Überraschung an dieser Stelle, also es kam relativ unerwartet,
ja,
ist er hergegangen und hat eine Klage gegen die NFL, die Denver Broncos, die Giants und Dolphins eingereicht, entsprechend für Rassismus im Umgang mit Coaches und explizit im Einstellungsverfahren. Sein Class Action Lawsuit, was auf Deutsch gesagt bedeutet, jeder, der mehr oder weniger oder eine Gruppe, die auch in diesem Lawsuit genannt wird, kann da joinen. Konkret werden da Head Coaches, GMs, andere Coaches, Offense Coordinator, Quarterback Coaches etc. werden angesprochen und auch zu aufgerufen, ihn da zu unterstützen, beziehungsweise seinen Course an der Stelle zu unterstützen. Das Ganze ist mehr oder weniger entstanden, beziehungsweise das Ganze ist ein Thema, was uns eigentlich schon über mehrere Wochen, Jahre, Monate, eigentlich seit wir diesen Podcast machen, verfolgt uns dieses Thema. Entstanden, wie gesagt, durch eine SMS. Jetzt, um es ganz auf das Aktuelle runterzubrechen, wie gesagt, das ist eigentlich ein langfristiger Prozess, aber Bill Belichick, diese SMS-Nachrichten, die wahrscheinlich jeder gesehen hat, der sich auch nur annähernd mit der NFL auseinandersetzt, weisen auf, dass Bill Belichick ihm mehr oder weniger zum Job gratuliert und dann irgendwann merkt, dass er den falschen Brian angeschrieben hat. Das ist auch schon mal, habe ich auch sehr lustige Takes zu gelesen, von wegen Bill Belichick, der also so richtige Aluhut-Theorien.
New,
von
new
wegen
number, alles, who did?
alles geplant und so, aber nein. Das wollen wir ihm an der Stelle nicht in die Füße schieben oder in die Schuhe schieben. Wow, ich habe heute mal wieder einen sehr schönen Sprichworttag. Nein, es geht primär darum, und da geht's, also dieser Lawsuit umfasst mehrere Themen. Zum einen, Denver wird konkret genannt im Sinne von, ja, mehr oder weniger gefakten Interviews, Scam-Interviews, nennen die das im Lawsuit. Dann geht es bei der konkreten Sache Miami darum, dass es, ja, und das ist eigentlich das größte Ding an der ganzen Sache, mehr oder weniger schon feststand, dass Brian Daboll der Coach wird der Giants. Ist dann im Endeffekt auch so gekommen, bevor Brian Flores zum Interview überhaupt erst angetreten ist. Mhm. Dann die Tanking Propositions seitens Miami, die an ihn wohl herangetragen wurden, was halt gerade auf das Thema, was wir ja auch begleiten, Wetten und so, etwas ist, was die NFL sich überhaupt nicht leisten kann, weil gefakte oder getürkte Spiele sind, wir erinnern uns alle an die Heutzerzeit, die Leute, die Fußball verfolgt haben, das sind ein absolutes No-Go an der Stelle. Ja, es gab dann mehr oder weniger Mitteilungen, Reaktionen von vor allem schwarzen und Minority-Angestellten, einfach alles, was im NFL-Kosmos am Start ist, die zu geäußert haben, Hugh Jackson, Steve Weitsch, um jetzt nur mal zwei zu nennen, die, wenn man auf Hugh Jacksons Perspektive geht, schon kontroverse Aussagen und auch dann im Endeffekt welche getroffen haben, die dann wieder zurückgenommen wurden. Steve Weitsch, der ein sehr tolles Statement mehr oder weniger gebracht hat, indem er so ein bisschen erklärt, dass es oder das ganze Thema so ein bisschen ja aufrollt und sagt, dass das halt ansonsten oder dass er Flores sehr dankbar ist, weil es ansonsten halt unter der Hand läuft. Es ist halt im Großen und Ganzen das Ding. Also ich habe das hier so ein bisschen runtergebrochen. Erstmal, wie gesagt, jetzt der Hergang, dann jetzt die NFL an sich. Dann sprechen wir kurz über Flores, über die Teams und ja, was wir halt auch davon halten. Es ist halt was die NFL sich absolut heutzutage nicht mehr erlauben kann. Und da gibt's so, die Ergebnisse liegen auf der Hand. Das ist einfach Fakt so. Wir haben, bevor jetzt Lovie Smith geheiert wurde und Mike McDaniel, die zu Minority Coaches zählen, hatten wir halt mit Mike Tomlin den einzigen Minority Coach. Wenn man, klar, Ron Rivera kann man noch dazu nehmen. Wow, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Hat man, wie gesagt, eine Imbalance an dieser Stelle, die einfach auch nicht mehr witzig ist. Und alleine, wenn man das statistisch aufrollen würde, unwahrscheinlich, dass da nicht, also dass da Kompetenz vor Rasse gestellt wurde. Insgesamt muss man sagen, auch mit Gruden in dieser Saison, Coaches, die wirklich von der Kompetenz her, wie ich gerade sagte, sprich Jared Mayo, Byron Leftwich, wo es, der ganz nah dran war in Jacksonville, wo es dann irgendwie nicht geklappt hat, ist es halt irgendwie auffällig. Man muss auch sagen, dass Second Options, wenn man das mal vergleicht, so wie wenn man jetzt Dan Quinn, der jetzt keinen Coaching-Job bekommen hat, aber sehr begehrt war, ich musste echt überlegen bei einem schwarzen oder Minority-Head-Coach, der in der letzten Zeit wirklich eine zweite Chance bekommen hat, sprich jemand wie Vance Joseph etc., die zwar immer so im Kosmos rumschweben, aber nicht im Endeffekt geheiert werden. Und zweitens mal. Gründe gibt es viele. Die Spieler oder das, was ich gerade gesagt habe aus dem Kosmos, da kommt vor allem der Punkt, was Ownership angeht, dass es daher rührt, weil es faktisch keinen Minority Owner aktuell in der NFL gibt. Da gab es dann auch Gerüchte von wegen Denver wird jetzt gezwungen sein, ist auch ein Thema, wo wir gleich noch zu kommen, Minority Owner, dass das Minority Owner wird einfach, ne, zur Darstellung, wird nicht passieren, weil dafür sind die alle viel zu geldgeil. die werden wahrscheinlich das nehmen, was der NFL am meisten bringt, monetär gesehen. Aber ja, jetzt habe ich genug geredet. Sag erstmal du, wie du das Ganze wahrgenommen hast und ja, was deine Einstellung, Wahrnehmung dazu der ganzen Sache ist.
Ja, ich meine, man kann es relativ kurz fassen. Also A, zum Start hin absolut überraschend. So, es ist eingeschlagen wie eine Bombe, in Anführungsstrichen. Und wie ein großes Ding. Dann wieder häufig so. Es ist, auch dann diese Belichick-Texte, wo man ja irgendwie fast schon schmunzeln musste, wie blöd, vor dem Hintergrund, wie blöd, ach ja, ich habe mich vertan, hups.
Ja. Absolut, ja. Dass jemandem wie Belichick sowas passiert. Ne?
Also. Ja, also sehr weird alles und natürlich auch viel Support dann in die Richtung, beziehungsweise es waren ja zwei Reaktionswellen, auch der Angeklagten in Anführungsstrichen, war irgendwie so die erste, so, oh, wir weisen das von uns, nein.
Stimmt, das habe ich vergessen, ja. Komplett also ohne Ausnahme, sowohl Giants, Broncos, die NFL selber, als auch die Dolphins, jegliche Anschuldigungen, die Flores getroffen hat, von sich gewiesen.
Ja, und dann, ich weiß jetzt nicht von jedem Team, aber zumindest von der NFL dann so, ja, wir werden das ja aufklären und so, und da hat er ja schon recht, da muss man drauf gucken, ne? Wir haben eine Umfrage geschaltet,
genau. Zwischen allen 32 Ownern, ob sie rassistisch sind.
32 wir haben gesagt, nein.
Ja, genau, gab eine Enthaltung.
Ja, und wir haben auch eine Umfrage geschaltet bei allen bei allen Football-Fans der Welt, ob sie denn gegen Rassismus sind. Und da haben die meisten gesagt, ja, wir sind gegen Rassismus und deswegen sind wir das jetzt auch. Ja. Ja. Also nach dem Motto, also gut, man fühlt sich natürlich, also die Situation, wenn man das jetzt so als zwei Menschen betrachtet, da kommt einer und sagt, ey, du bist riesen Arschloch. Ja, und dann ist das Erste, was du sagst, ey, nein, bin ich nicht. Es ist normal irgendwo, dass du das natürlich von dir weißt, aber das ist halt ein Riesenunternehmen, insbesondere die NFL, aber auch jedes Franchise. Da kann man im Regelfall davon ausgehen, da sind Presseleute am Start, die ja das dann doch ein bisschen besser dahingehend machen, auch wenn das eigentlich kein Thema sein sollte, was ein professioneller Pressemensch dazu sagt, sondern was halt die richtige Reaktion ist in so einem Fall. Ja. Auch wenn es eine langweilige, okay, wir nehmen es zur Kenntnis, wir prüfen die ganzen Sachen, bla bla bla. Das wäre immer noch besser gewesen, als das und dann hinterher zurückzurüdern. Ja, also die Thematik, die dann natürlich extrem seltsam rüberkam und ja, und dann ist es in dem Rahmen das übliche Thema, was wo wir, ich weiß nicht wann, vor ein paar Wochen, Monaten auch noch mal drüber gesprochen haben. Ich glaube, so insbesondere im Rahmen Corona, so und das ganze Thema Rassismus halt voll untergegangen ist.
Irgendwie. Ja, wir hatten ja noch unsere Folge mit Taye Della von unserer Season-Spende letztes Jahr, wo wir explizit eine Rassismus-Folge hatten und Rassismus in der NFL, was halt auch so ein noch mal ganz anderen Blick für uns auf die Sache gebracht hat.
Ja.
Es und ist jetzt, halt, wie du sagtest, es geht halt teilweise unter.
Ja, und jetzt gehen wir in den nächsten Cycle des Rassismus ist ganz blöd. Ne? Jetzt werden wir uns da wahrscheinlich und ja, uns eingeschlossen in Anführungsstrichen natürlich, ist halt die Frage, ich stelle mir immer so die Frage, was ändert sich? Ne? Also, wenn ich jetzt mal so ganz pessimistisch als Mensch drauf gucke und sage, jetzt regen wir uns alle ein paar Wochen wieder drüber auf.
Ja, einfach aus also Erfahrungswerten. Die NFL ist einfach, was das angeht, moralisch unter aller Sau. Ich meine, ja, da kannst du häusliche Gewalt, da kannst du Drogenmissbrauch, da kannst du Rassismus anführen. Da wird ein paar Wochen lang drüber gesprochen und dann hat sich das wieder. So alleine die Washington-Geschichte, habe ich gleich eigentlich beim Commanders-Thema. Mhm. Aber da kommt ja jetzt auch der Punkt, dass die News beziehungsweise diese Dokumente eventuell gar nicht veröffentlicht werden können. So, das Thema ist auch komplett untergegangen mit Gruden etc.
Ja.
So, wir spielen Football, wir haben die Playoffs, alles wunderschön.
Naja.
Aber das ist halt dieser News-Cycle und ich, den zu brechen, wie du schon sagst, das wird, es, oder das ist eine unfassbare Aufgabe. Mhm. Und klar, wir versuchen auch hier unseren Teil dazu beizutragen, also was gerade die deutsche Football-Community angeht. Aber wie gesagt, das ist einfach unfassbar schwierig, so wie die NFL mit diesen Themen umgeht und auch halt keine Konsequenzen zieht. Das ist, mit, finde ich, der größte Kritikpunkt, dass sich einfach nichts ändert, sondern wie gesagt, wir machen einfach so weiter, weil irgendwann hat sich das erledigt. So, und da kann man natürlich nur hoffen, dass so eine Aktion wie von Flores, wir haben es bei Kaepernick gesagt, wir haben es öfter schon gesagt, wir haben es mit dem Hinknien, mit der Aktion haben wir es mehrmals gesagt, mit den Protestläufen, ich erinnere mich da, die in mehreren Städten mit NFL-Spielern stattgefunden haben. Aber es ist halt Fakt, dass es nicht langfristige Wirkung zeigt, weil es in erster Linie ignoriert wird, beziehungsweise ausgesessen wird. So, das sind somit die Punkte. Und dann halt keine Konsequenzen gezogen werden. So, für Flores an sich hat das Ding einfach Konsequenzen, weil wir haben jetzt gesehen, so, oder das hat er auch selber in seinem Statement, was auch extrem stark war, dargelegt, dass er damit seine Karriere aufs Spiel setzt. So. Fakt ist, die Owner haben die Macht und wer denen ans Bein pisst, so, der wird mit den Konsequenzen leben müssen. Ja. Gut, die Sache mit dem Texans-Job, die fand ich ein bisschen over the top. Da nach dem mit dem Texans-Job, wo er mit der Finalist war. Mhm. Und die Äußerung, ich glaube, gestern kam sie raus von seinen Anwälten, nachdem Lovie Smith geheiert wurde, dass Brian Flores, das hat explizit so in dem Statement stand, dass er offensichtlich wegen dem Prozess nicht der neue Coach der Texans ist. Das fand ich ein bisschen over the top, muss man sagen. Mhm. Insgesamt trifft er halt schon relativ harte Aussagen, die man auf der einen Seite nachvollziehen kann, aus der Sicht eines Minority-Coaches. Da fallen unter anderem so Sätze wie, das sind, die NFL ist gemanagt wie eine Plantage. 32 weiße Billionäre oder Milliardäre an der Stelle. Muss ich auf Deutsch, auf Englisch. Und 60% oder 70% schwarze Arbeiter, in Anführungszeichen. Wenn der Vergleich hinkt, nicht wirklich. Das
Nein, natürlich hinkt der Vergleich nicht. Aber das ist der typische Zyklus auch des Reichwerdens. Ne? Deine Familie ist reich, bist auch reich. Naja, also die gilt natürlich nicht für alle Owner in dem Rahmen, aber das ist halt auch ein Thema, was spielt. Und im Regelfall stinkt der Fisch halt vom Kopf.
Ja.
Vom Kopf her und das ist halt sehr offensichtlich. Das ist nicht nur, das ist in keinster Weise ein Football-Thema. Auch insbesondere, warum sind es 32 Weiße, die Owner sind? Das hat mit Football gar nichts am Hut, sondern die waren vorher schon reich. Aber das ist das große Problem und da stelle ich mir aber trotzdem die Frage, beziehungsweise ist es für mich nicht so hundertprozentig nachvollziehbar, noch nicht so. Das, wenn, also die Statistik oder die Wahrscheinlichkeit, sagen wir es mal so, die sagt, es muss ja so sein. Ne? Du hast so viele, Menschen, die Minderheiten angehören, die im Football entweder Spieler sind, auch Assistenzcoaches und sonst was, aber allein schon der Spielerfaktor. Also du hast dieses Spiel gespielt, das ist normal, dass du dann vielleicht irgendwann ins Coaching gehst und so weiter und so fort. Oder du warst halt nicht auf Profiniveau und hast dann die Coaching-Karriere eingeschlagen, schon früher. Es müsste mehr sein. Es müssten mehr Headcoaches sein. Was dann allerdings auch wieder bedeutet, es müssen die Owner irgendwo dafür verantwortlich gemacht werden. Ich frage mich dann immer, wer ist es? Du könntest dir jetzt so 32 Bilderchen von den Ownern dahin hängen oder mehr, wenn es nicht nur einer ist, und dann da drüber gucken und sagen, ja, der ist es. Hm. Der nicht. der ist es. Das Problem ist, so einfach ist es ja noch niemals, weil es sind ja noch nicht mal nur die Personen, sondern irgendwo auch die, die entsprechenden Einfluss auf diese Personen haben. Und dann sind wir bei einem ganz weiten Kreis und dann sind wir in Anführungsstrichen eigentlich, es klingt jetzt alles sehr verschwörungstheoretisch, aber dann sind wir im Grunde eigentlich halt bei, ja, kann man sagen, die Elite noch nicht mal, sondern bei dieser ganzen Gesellschaft.
Ja, voll, bin ich voll bei dir. Wir sind beim gesellschaftlichen Thema in Amerika und nicht nur in Amerika, wie Taye Della bei uns in der Folge, an der Stelle vielleicht auch nochmal, wer sich zu dem Thema noch was anhören möchte, was ein Experte zu sagen hat, nochmal zurückgehen letztes Jahr. Gute halbe Stunde mit ihm drüber gesprochen. Es ist ein gesellschaftliches Thema, was alleine der Fakt George Floyd etc. in Amerika ein großes Problem darstellt. Und das überträgt sich automatisch auf sowas wie die NFL.
Ja.
Das Ding, was mich an der Stelle so unfassbar ankotzt, ist, wie gesagt, das, was ich gerade schon gesagt habe, dass es halt wahrscheinlich ignoriert werden wird, ausgesessen wird, etc. Obwohl Fakten einfach auf der Hand liegen. Ich habe das angeführt mit der aktuellen Prozentzahl. Ich habe eben noch gesagt, dass das so etwas passiert, wie bei den Giants passiert ist. Es ist einfach nicht in Ordnung. So. Die Frage ist da einfach, ich will niemandem nachsagen, okay, bei den Giants sind jetzt X, Y, Z sind Rassisten und deswegen haben die den nicht eingestellt. So. Es ist aber dieses Konglomerat, du hast es ganz, ganz richtig beschrieben eigentlich mit dem, es ist diese obere Gesellschaft. Die
Bubble.
Genau, die Bubble. Die Bubble an sich, die da das Problem mehr oder weniger darstellt. Und das sind jetzt nicht explizit, wie gesagt, der, sondern das ist das Ding, das große Ganze in sich. Ja, für Flores bedeutet das jetzt vermutlich
Vertrag, wenn es nach Kaepernick geht.
Glaubst du, dass wir Flores nochmal in der NFL sehen?
Ja, die Frage ist.
Flores ist ein unfassbar guter Coach. Der war ab dem Zeitpunkt, wo er von den Dolphins gefeuert wurde, eigentlich der Top-Kandidat.
Ja.
Für ganz viele Leute. Mhm. Dass der aus dieser Situation jetzt rausgeht und das sportlich bewiesen mit diesem Miami-Team. Dass der aus dieser Situation jetzt herausgeht ohne Job. Glaubst du, dass irgendein Team, man muss es ja fast schon so formulieren und sagen, die Chance wahrnimmt, irgendwie seine Weste in Anführungszeichen reinzuwaschen, weil du hast die Möglichkeit, damit ein Statement zu setzen mit einem Flores Hire. Es hat jetzt kein Team gemacht, was meiner Ansicht nach schon ein gewisses Maß an Schwäche ausdrückt, weil hier geht es dann auch nicht mehr um die sportliche Kompetenz, die ohne Frage vorhanden ist.
Ja, die Historie sagt, dass es schwierig ist. Also ich meine, der Kaepernick-Vergleich, der hinkt mit Sicherheit auch an ein paar Stellen, aber unterm Strich ist es, also klar, der eine ist Spieler, der andere ist Trainer, aber eigentlich hat es einen Spieler einfacher, in dem Rahmen zurückzukommen. Gut, es ist auch, je nachdem, wie unterschiedlich gut man den Spieler oder den Trainer fand in dem Rahmen. Aber die Chancen, es kommt drauf an, inwieweit das Ganze noch ja ausartet, wenn man es so sagen kann, / darf. Also wie umfangreich dieses Thema weiter begleitet wird, wie umfangreich Flores das auch weiter in die Medien treibt. Und ich glaube, umso größer, umso geringer sind die Chancen, dass er geheiert wird.
Ja, und, aber umso wichtiger wäre es für die Sache an sich, dass er es tut.
Ja, richtig. Und dann ist die Frage in dem Rahmen, wenn die Frage ist natürlich, als was bewirbt er sich? Bewirbt er sich in Anführungsstrichen auch theoretisch, würde er auch wieder Coordinator-Job machen oder sonst was? Das wäre ganz interessant zu wissen. Aber wenn wir in 2 Jahren noch dastehen und Flo ist eigentlich weiter auf, was ja offensichtlich der Fall ist, der Typ hat Bock auf Football und dann immer noch bei keinem Team ist, dann können wir, glaube ich, fix sagen oder eigentlich schon ja, wahrscheinlich nächste Offseason oder sonst wie, dann kann man eigentlich sagen, es bestätigt das, ja, was er sagt.
Ja.
Beziehungsweise entweder das oder es bestätigt halt, wie wenig Eier manche Leute haben und wie geldgeil man ist. Ne?
Also, ich glaube, dafür haben wir so oder so schon eine Bestätigung an der Stelle. Wahr.
Also er wird schwer haben und das ist definitiv wahr, weil in Anführungsstrichen auf der anderen Seite, ja, ich sage es jetzt ganz bewusst, irgendwo nachvollziehbar, dieser Gedankengang zu sagen, ey, du hast hier ein Unternehmen. Also einfach von diesem unternehmerischen Gedanken, ja, jetzt komplett ohne Wertung in dem Rahmen, dass du sagst, ey, das läuft gerade gut. Jetzt mache ich Entscheidung A, das ist moralisch richtig und also nicht nur moralisch, sondern eigentlich auch vom reinen Trainer-Value, den du bekommst, den einzustellen. Aber es könnte sein, dass ich so und so viel Prozent meiner Fans anpisse, weil wie gesagt, das dürfen wir auch nicht vergessen, da gibt es genug Leute da draußen, die anders unterwegs sind in dem Rahmen.
Stichwort und gesellschaftliches wahrscheinlich Problem.
Richtig, genau. Und dann sagen, ey, das bedeutet uns für uns einen Nettoverlust von X, da können wir leider nicht tragen, also machen wir da anders.
Ist ein Witz. Meiner Meinung nach.
Also weil vieles wird dann dahingehend natürlich eine finanzielle Entscheidung sein. Das muss in einem gewissen Rahmen natürlich auch betrachtet werden, weil jetzt ist es nicht so, dass die dann auf einmal vor der Tür stehen. Also man kann jetzt auch nicht den Vergleich anstellen zu sagen, ey, Person A, du beendest Rassismus, bist dafür allerdings den Rest deines Lebens ein armer Sack. Also die Vergleiche funktionieren natürlich nicht. Aber von daher die Situation oder die Ausgangslage oder auch die Perspektive für ihn sind da natürlich sehr bescheiden, weil es halt ein Business ist.
Ja. Was ist, wie gesagt, alleine durch die sportliche Kompetenz, die ja eigentlich der Fokus von allem sein sollte.
Ja, weil es eigentlich auch der Weg ist, um
genau
erfolgreich zu sein im Business.
Genau. Deswegen sollte das eigentlich überhaupt kein Faktor sein an der Stelle. Da fragt man sich dann auch, wie sinnig so eine Rooney Rule heutzutage noch ist. Ich glaube, die kommt aus den 1990er Jahre. Es ist halt was abgearbeitet wird von den Teams aktuell.
Ja,
was nicht den Effekt hat, den man sich versprochen hat.
Richtig. Und die Frage halt auch immer, es spricht oder nicht die Frage, aber es spricht halt, das können wir für alles sagen, für alles, was das Thema Quote angeht. Ja, ob es jetzt eine Rooney Rule ist oder irgendeine Quote in einem Job. Ja. So und so viel müssen der und der Nationalität sein, männlich oder weiblich sein oder alles, was es noch gibt. Und das ist eigentlich vollkommen eigentlich ein perverser Gedanke in sich. Und ja, die Rooney Rule ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass es ja offensichtlich nicht funktioniert. Wenn du was nicht willst, dann machst du es auch nicht. Und nur eine Regel, dass du mit einem gesprochen haben musst, ja super, da gibt es 20 Wege drumherum, ja, um das Thema dann trotzdem abzufackeln. Aber das Problem ist auch halt auf der anderen Seite wieder, was bei solchen Geschichten ist, ist eigentlich diesem Gedanken der Gleichheit entgegenwirkt, wenn man diesen erzwingen muss.
Genau, ja.
Und was im Regelfall, ja, ich weiß nicht, also ich kann mich jetzt auch nicht auf Statistiken berufen oder sonst was, aber für mich ist das auch total kontraproduktiv. Und so eine typische Symptombehandlung, ne, wir versuchen das Endergebnis irgendwie abzufälschen, anstatt von Anfang an die Rechnung mal ordentlich zu machen.
Ey, ich frage mich einfach, oder das große Problem ist ja eigentlich, warum steht für die Teams nicht der sportliche Erfolg an oberster Stelle, dann hätten wir dieses Problem nicht. Dann wäre es automatisch ein wunderbar ausbalanciertes Ding, weil es sehr viele gute Minority Coaches gibt, sehr viele gute Minority GMs gibt, sicherlich sehr viele gute Minority Owner, potenzielle Owner gibt, also erfolgreiche Business-Leute. Und es passiert einfach nicht. Und deswegen, das ist halt dieses gesellschaftliche Problem, wo man einfach den Kopf schütteln muss und sagen muss, so, ey, Leute, warum können wir nicht einfach nach dem Motto leben, wir nehmen jeden so, wie er ist, und die Besten bekommen es. Ja. So. Ich hoffe, man kann natürlich hoffen, dass, da gehen wir jetzt ganz deep in soziale Reihen, aber dass eine aufgeklärtere Generation wie unsere, sagen wir mal so, vielleicht unsere Eltern auch mit eingeschlossen, wenn sowas irgendwann, beziehungsweise bei unseren Eltern vielleicht relativ kurzfristig, Entscheidungsträger werden, sind, dass es sich automatisch so ein bisschen ausbalanciert. Das ist, glaube ich, die Hoffnung, die man haben kann, aber nicht zwangsläufig haben muss, weil im Moment sind da halt noch so verkopfte Leute am Start, die für genau solche Probleme sorgen.
Ja.
Ja. Außerdem, ja, was ich thematisch jetzt noch dazu habe, explizit Denver, weil es mich natürlich beschäftigt hat an sich. Erstmal durch den Sale bin ich ganz froh, dass ich dieses Potenzial an der Stelle hoffentlich erledigt hat mit Joe Ellis, John Elway, der auch einiges an Kritik abbekommen hat. Möchte nur gerade zu Denver noch sagen, das soll jetzt keinen Schutz nehmen für die Situation etc. sein, weil für die Situation an sich, die kann keiner bewerten, das steht Aussage gegen Aussage. Aber was die Broncos faktisch haben und sind, die hatten einen Minority Coach vor kurzem erst mit Vance Joseph, die waren das letzte Team, was Colin Kaepernick in der Kontroverse einen Job angeboten hat. Und auch das, was ich weiß von Angestellten, was rechte Hand von George Payton angeht, was allgemein im Front Office, da sind einige Minorities am Start, ist zumindest was, was mir für mein Team in Anführungszeichen ein ganz gutes Gefühl gibt. So, an der Stelle. Dann gibt's natürlich noch weitere Sachen, wie den Enemy Fall, ja, im wahrsten Sinne, mehr oder weniger. Der auch explizit in diesem Lawsuit genannt wird, ist eine andere Diskussion. Ich habe da heute kurz bei Twitter auch noch was zugeschrieben mit dem Yannick vom Saturday Kickoff. Das ist halt nochmal eine andere Sache. Wie gesagt, das ist nicht so explizit wie bei Flores jetzt, weil Bienemy hatte diverse Chancen. Ich glaube, ich hatte hier eine Aufstellung von Interviews, die er gemacht hat. Da müssen mittlerweile andere Faktoren eine Rolle spielen bei ihm. Also klar ist es was man mitnimmt an der Stelle, wenn man so ein Lawsuit natürlich feilt. Aber ja, Bienemy ist nochmal so ein Ding an sich. Die Frage ist einfach, wo kommen wir jetzt dahin? So, seit Frost das veröffentlicht hat, sind halt zwei Minority Coaches geheiert worden. Und die Perspektive gegenüber Flores ist wahrscheinlich, wie wir es jetzt auch schon mehrmals gesagt haben, aussitzen, ein Settlement, je nachdem. Ich hoffe einfach, dass Flores jemand ist, der, und so schätze ich ihn, so wie er zumindest jetzt auch rüberkam in den ganzen Interviews auch ein, dass er niemand ist, der sagt, okay, du kriegst jetzt hier deine 25 Millionen, dann hältst du ab jetzt deine Schnauze, dass er den Kurs an sich, also die Sache an sich, im Vordergrund sieht und das hoffentlich weiter nach vorne treibt, sodass wir vielleicht auch durch Aufklärung, Investigation etc. In kommenden Folgen nochmal drüber sprechen werden, langfristig drüber sprechen werden, dass sich hoffentlich vielleicht ja, was ändert. Aber das ja, die Vergangenheit zeigt, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist.
Ja.
Deswegen, schätzt eure Mitmenschen. Egal wie sie sind. Und ja, seid einfach korrekt.
Genau.
Gut, haben wir das Thema zumindest für diese Folge erstmal abgeschlossen. Ich habe gerade kurz den Denver Sale angesprochen. Es ist offiziell bestätigt, Denver Broncos stehen zum Verkauf. Der Timetable ist so, ja, um den Sommer nach Free Agency und Draft, nachdem alle wichtigen Entscheidungen dann getroffen worden sind. Ist jetzt mehr oder weniger auch nur hier die Nennung, weil es ist halt null konkret. Es steht halt fest. Es ist unter gewissen Gesichtspunkten, wie eben gesagt, auch ganz, ganz gut vielleicht, dass das passiert. Sowohl sportlich als auch ja, gesellschaftlich. Aber ja, du hast ja halt dann wirklich Also das sind andere Broncos, als wie ich sie die letzten Jahre begleitet habe. Also ist ja nichts mehr an Ort und Stelle. Nee. Und da kann ich mir zumindest für mich sportlich nur erhoffen, dass es auch den gewissen Effekt dann hat. Willst du was dazu sagen? Oder?
Nein.
Gut. Ja, wie gesagt, wird erst, wenn es konkret wird, werden wir drüber sprechen müssen. Dann hatten wir so ein kleines Retirement, was eigentlich schon mehr oder weniger feststand. Aber der größte Spieler, der vermutlich oder der erfolgreichste, vielleicht beste, who knows, the GOAT, Tom Brady, geht offiziell in Rente. Vergisst es, mehr oder weniger die Patriots in seinem finalen Statement auf Instagram zu nennen. Schon genug Platz hätte er eigentlich gehabt bei den vielen Slides, die er da gepostet hat. Hat es dann, ja, nachdem die Patriots ein Statement veröffentlicht haben, nochmal gemacht. Bei mir so ein bisschen, ja, Peyton Manning-Vibes gehabt, von wegen neue Liebe, wenn man dann nochmal sein Team wechselt. Und dann Peyton ist auch in Denver.
Du kriegst mit dem einen Team 6 Super Bowls.
Ja, klar, alles gut. Also, aber es ist schon sehr auffällig, wie gesagt, dieses Brady-Statement und Peyton, der dann halt auch in Denver komplett verwurzelt ist. Aber nein, will da niemandem was irgendwie vorwerfen.
Ja, ich weiß nicht, das ist ein Bitch-Move.
Ja. Also ich hätte auch erwartet, dass jemand wie Belichick, wie jemand wie Kraft, vielleicht sogar McDaniels, allgemein die Patriots, vor allem die Fans, halt auch in so einem Statement nochmal vorkommen. Er wird sicherlich auch irgendwann nochmal
eine Pressekonferenz. Insbesondere auch die Fans. Es ist ist ja nicht so, selbst wenn du irgendwie Stress gehabt hättest mit den Patriots an sich, ne, da waren trotzdem zigtausende Leute, die 20 Jahre lang dich ultimativ abgefeiert haben. Ja. Das gehört in die erste Stellungnahme mit rein, meine Meinung.
Nee, er wird wahrscheinlich irgendwann noch eine Pressekonferenz halten, gehe ich jetzt mal stark von aus. Ansonsten wahrscheinlich in 5 Jahren dann beim Enshrinement in der Hall of Fame. Aber wie gesagt, Statistiken etc. zu Brady, da muss man jetzt nicht alles nochmal machen, vielleicht andere Podcasts.
Ich glaube, da hat jeder schon gesehen.
Genau, das wird jeder gesehen haben. Ich habe 2 Fragen an dich, was Tom Brady angeht.
Ja und nein.
das passt nicht wirklich, sind keine Ja-Nein-Fragen. Okay, ach Mist. Das erste ist, deine Gefühle zu Tom Brady als Gegner. So, du hattest natürlich bis auf das letzte Jahr, ich weiß gar nicht, ob ihr ein Division-Matchup hattet mit den 49ers, relativ wenig Berührungspunkte.
Was meinst du mit Division-Matchup?
Gegen die Bucks. Die 49ers gegen die Bucks.
Ach so.
Also relativ wenig Berührungspunkte, da hatte ich deutlich mehr als Denver-Fan. Also deine Gefühle als Brady als Gegner, Brady als Footballspieler, wie ihn wahrgenommen hast und dann generell Tom Bradys Rolle, weil es nun mal der vielleicht mit einflussreichste Spieler ist, wenn man auch zum Football kommt, sich ein bisschen damit beschäftigt, Quarterbacks kennenlernt, ist wahrscheinlich Tom Brady mit einer der ersten. Was Tom Brady, es soll jetzt nicht zu deep werden, aber Tom Bradys Rolle für deine Football-Fan-Karriere.
Für meine Football-Fan-Karriere? Ja. Natürlich haben wir da den Super Bowl gegen die Falcons. Ich glaube, dem bleibt, der bleibt einem sowieso oder bleibt jedem in Erinnerung. Und wenn nicht, dann gibt es genug Leute, die es sich als Aufgabe zur Aufgabe gemacht haben, das wieder in die Erinnerung zu rufen. Die Frage, das ist natürlich immer so schwierig, was soll man sagen, ne? So im Nachhinein einzusortieren, wie wäre das gewesen, wenn kein Tom Brady gewesen wäre im Football? Das kannst du natürlich nicht mit dem vergleichen, wie es actual gewesen wäre. Ja, was heißt spannender? Ich meine, es hat halt auch immer was.
Ja.
Gilt, glaube ich, für jede Sportart, wenn du da so eine große Mannschaft hast.
Spannender war das falsche Wort, variabler.
Aber variabler, okay. Ich finde, das, aber trotzdem aufs Spannungsthema bezogen, ist eine geile Spannung, wenn du viele gute Teams hast, die alle eine gleichwertige Chance haben auf den Titel. Es ist aber auch immer was Geiles, insbesondere im Football, weil es halt auch so viele Möglichkeiten gibt, wenn du so dieses Überteam hast. Und Klar, es gab auch immer krasse Teams. Ich meine, es gab Aaron Rodgers und Drew Brees und alles Mögliche. Nein, Quarterbacks. Aber wenn sich so alle vereinen gegen den Erfolg eines anderen. Mhm. Ne? Ich meine, wir kennen beide Seiten. Wir sind Bayern-Fan und hier sind wir halt keine Patriots-Fans. Von daher, es hat auch was Geiles, dagegen zu kämpfen, einen vom Thron zu stoßen.
Ja. Es ist halt auch ganz anders. Also ich erinnere mich für mich persönlich, eins der Games, die ich immer oder für mich fast noch höher stellen würde als, das kann man eigentlich schlecht sagen, weil es das Game ist, aber das Championship-Game vor dem Super Bowl 2015. Unfassbarerweise dann durch den CJ Anderson-Run gewinnt für Denver. Das ist halt, du hast diese Patriots geschlagen. Und da spielt halt so viel mit rein in insgesamt Bradys Karriere. Dieses ungeschlagene Team, was dann von Eli Manning im Endeffekt geschlagen wird. Zahlen, die ja, wie gesagt, überhaupt nicht vergleichbar sind mit Zahlen anderer Quarterbacks. Eine unfassbare Art und Weise, Football zu leben, in Anführungszeichen, in diesem Alter das auf so hohem Niveau zu spielen. Also, ja, Tom Brady ist, glaube ich, wie ich gerade sagte, für ganz viele, die, oder wenn man, das wird definitiv anders sein, weil wenn du in den letzten Jahren zum Football gekommen bist, dann ist neben vielleicht einem Team, was dir, das ist eigentlich auch Quatsch, weil Tom Brady ist Face of the NFL. Ja, absolut. Glaube ich, also der Spieler, der am bekanntesten ist, analog so Messi, Ronaldo für den Fußball. Und das wird, glaube ich, in diesem Maße es so nicht nochmal geben. Alleine, weil diese Erfolge, die Brady gebracht hat, wahrscheinlich nicht zu wiederholen sind auf dem Niveau in der Konstanz.
Ja, und das, was man ihm anrechnen muss, hoch, er hat sehr, oder ich weiß nicht, habe ich letztens auch noch mal irgendwas drüber gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob alle, aber auf jeden Fall die große Masse der Spiele der Super Bowl Games, in der war, hat er immer sehr knapp gestaltet. Ja. Also das waren immer brutal spannende Spiele. Ne, wie gesagt, die Giants-Dinger, das gegen die Eagles, gegen die Falcons, gegen die Seahawks, also alles Bucks, Chiefs und alles, was damit zu tun hat. Von daher, es war garantiert, Playoff-Football mit Tom Brady ist geil. Und ja. Das hat was. Also von daher ganz, ganz ab davon, krasser Typ, unterm Strich auch cooler Typ. Also es gibt ja welche, die hassen ihn so wirklich. Wie gesagt, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich nie so in direkter Konkurrenz zu ihm stande. wurscht.
Ja, also, kann ich vielleicht noch zum Abschluss sagen, dass ich habe bei Brady immer analog zu Mahomes, jetzt vielleicht ein aktuelles Beispiel, was man sehr gut anführen kann, immer sehr, sehr viel Respekt einfach gehabt. So, auch ein Spieler, den ich mir super gerne angeschaut habe, einfach durch die Faktoren, die du gerade genannt hast, Spannung, Kompetenz, unfassbare Art und Weise, wie gesagt. Und ich sitze ja teilweise hier und gucke mir mal Holmes Plays an, so, obwohl das echt das Schlimmste für einen Denver-Fan ist überhaupt, weil, wie gesagt, das deutet, ich habe das, glaube ich, schon x-mal im Podcast gesagt, das deutet auf die nächsten 10 Jahre kein Divisional-Title, vielleicht mal ein oder so mit Glück, aber Division-Title. Es ist halt einfach geiler Football. So, das muss man unterm Strich sehen. Und da kann man Momentaufnahmen haben, indem man den Spieler nicht so feiert, kommt dann aber auch ganz schnell in der nächsten Woche wieder dahin zurück, dass man sagt, wow, unfassbar.
Ja.
Absolut. Gut. Haben wir Tom Brady gewürdigt. Das letzte News-Thema, bevor wir zu den Coaches kommen. Holy shit. Machen wir relativ kurz. Washington Commanders, Daumen rauf oder Daumen runter?
Ich habe mich jetzt an Washington gewöhnt, einfach Washington zu sagen.
Wäre halt witzig, wenn wir beim Washington Football Team bleiben würden, das einfach komplett ignorieren.
Ich finde, es ist nachvollziehbar.
Also ich fand Redwoods war echt cool. Washington. Ja, wir bleiben bei Washington.
Ja. Also Commanders klingt halt echt ein bisschen weird. Also ja. Einfach ohne jetzt genau zu sagen können, why.
Witzig, Witzig fand ich den Take bei Twitter, dass viele diese Abkürzung WC halt so lustig fanden.
Ach so.
Nenn mir ein Team, was mit einer Abkürzung benannt wird. Sagt man die DBs zu den Denver Broncos? Oder die SFs? 49ers? Also da sagst du halt 49ers, aber ne, es ist, ja. War witzlos, ja. Egal. Machen wir weiter mit Coaches. Wir haben einen vollständigen Coaching-Cycle dieses Jahr. Mit Doug Peterson zu den Jaguars, Kevin O'Connell zu den Vikings, Mike McDaniel zu den Dolphins, Lovie Smith zu den Texans und Dennis Allen, relativ kurzfristig, zu den Saints. Bestes Hire von denen. Die anderen haben wir schon besprochen. Letzte Woche sind wir zu dem Punkt gekommen, dass wir eigentlich alle relativ gut fanden vom Fit her. Wie sieht's mit den fünf aus?
Über Josh McDaniels hatten wir jetzt schon gesprochen.
Genau, Josh McDaniels war der Einzige, den wir nicht ganz so toll bewertet genau, haben letzte Woche.
30. Januar. Da. Wen davon finde ich am besten?
Beziehungsweise hast du bei irgendeinem das andersrum daran gehen.
Warte, von den, so von nicht den so fünften hast du gesagt, dann sagst du nochmal. Ich habe jetzt Doug Peterson, Mike McDaniel, Lovie Smith, Dennis Allen und wen habe ich vergessen?
Kevin O'Connell, Vikings.
Ach ja, stimmt, die Vikings. Welchen finde ich am besten? Fangen wir andersrum an, welche kann ich ausschließen?
Ja, also, nee, ich würde sagen, hast du bei irgendeinem ein schlechtes Gefühl, so analog zu Josh McDaniels von letzter Woche?
Ein schlechtes Gefühl. Ja, wie gesagt, ich hatte jetzt auch kein wirklich, ich habe viele Gefühle, die ähnlich sind wie von Josh McDaniels, was jetzt nicht primär ein wirklich schlechtes Gefühl ist, aber ja, wo ich jetzt nicht so eine Richtung gehen würde, was eigentlich dann doch was Schlechtes ist. Eigentlich ja. sollte es sein, oh, das ist gut.
Genau,
was ich aber nicht sagen kann. Das kann ich zum Beispiel sowohl bei Lovie Smith nicht sagen, das kann ich auch bei Doug Peterson nicht sagen. Ja, so halb bei Dennis Allen.
Okay. Also ich finde. Das sind genau die drei, die ich auch habe.
Also ich finde Mike McDaniel, ich hab schon, also auch wenn das Wort irgendwie annoying ist mittlerweile, aber die Dolphins haben ja brutal viele Videos gepostet auf Twitter in letzter Zeit und die sind so ultimativ fucking cringe mit Mike McDaniel, muss ich sagen. Hast du das Video gesehen, wo er mit Tua telefoniert?
Nee.
Oh Gott, das läuft irgendwie heute auch bei Twitter rauf und runter. Muss ich mal angucken. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Das ist seltsam. Also ich meine, es ist natürlich ein Gamble. Ich meine, ich feiere ihn, krasse Leistung gemacht bei den 49ers und so weiter und so fort. Aber er ist halt ein Jahr OC gewesen und jetzt Head Coach.
Ja, pass auf. Also ich muss sagen, bei McDaniel, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, das ist mein absoluter Traum. Ne? Da ist ja jetzt auch Vic Fangio als Defense Coordinator im Gespräch. Und das, was ich von McDaniel gelesen habe, ist sowas von einfach nur insane gut. Von seinem Werdegang her, mit dem, was er überkommen hat in seiner Karriere, von seiner Art und Weise, beziehungsweise wie er im NFL-Kosmos gesehen wird. Also, wie gesagt, Intelligenz, Leadership, etc. Plus der Fit zusammen mit Tua finde ich insane gut. Tua ist quasi so ein etwas genauerer Jimmy G. So, und da kann ein McDaniel mit dem, was er in seiner Karriere bisher gemacht hat, glaube ich, einiges draus machen. Gleiches gilt für Kevin O'Connell, wo es, glaube ich, sehr Quarterback-lastig ist, in welche Richtung das geht. Aber da ist er halt jemand, der dieser Offense auch einfach nochmal einen Spark geben kann. Das Ganze, da bin ich relativ indifferent. Bei den anderen drei, wie du sagtest, habe ich noch so ein paar mehr Probleme mit. Aber falls du jetzt noch was sagen willst, bevor wir zu den drei kommen.
Nee. Das war es eigentlich. Also das passt halt auch wieder, dass es O'Connell sind und McDaniel, wo ich eigentlich eher positiv bin.
Ja.
Aufgrund der offensiven Ausrichtung, Doug Peterson da jetzt mal so ein bisschen außen vor genommen.
Ja.
Keine Ahnung. Es geht halt doch irgendwie mehr in die Richtung, man fühlt sich wohler, wenn es irgendwie in Richtung jung und innovativ und tralala geht.
Ja. Also Ja, also ich mache jetzt von worst to best. Größte Problem habe ich eigentlich mit Dennis Allen, weil es halt einfach, glaube ich, der falsche Zeitpunkt ist, zu sagen, wir machen jetzt, oder also der Dennis Allen Hire ist für mich so ein Saints-Signal, wir versuchen weiter. Das, was man die ganzen Jahre jetzt gemacht hat, und je nachdem, wie sie es hinbekommen, was das Roster angeht, wird es halt einfach nicht möglich sein. Da bin ich sehr gespannt. Viel wird natürlich auch hier wieder auf Quarterback ankommen. Aber da stimmt für mich die Richtung nicht. Da hätte ich mir auch was gewünscht, was mehr nach Housecleaning von der Ausrichtung angeht. Bei den anderen beiden, sowohl Texans als auch Jaguars, ist es, glaube ich, oder für mich eher ein Franchise-Problem. Zum einen der Hiring-Cycle, den die Jaguars durchlaufen haben, mit eigentlich Byron Leftwich, wo sie es dann Gerüchten halber verkackt haben. So, Peterson, der sehr, sehr abhängig war von diesem unfassbaren Roster, mit dem er Erfolg hatte, was sehr Howie Roseman geprägt war in Philly. Das ist jetzt halt was komplett anderes mit Trent Baalke. Ich meine, klar, man versucht jetzt Rick Spearman dazu zu holen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der Art und Weise in Jacksonville auf dem Niveau unterstützt wird, wenn da keine Änderungen passieren, wie er es in Philly gekannt hat. Und bei Lovie Smith, der jetzt zum dritten Mal Head Coach ist, war 2004 bis 2012 Bears, 2014, 2015 bei den Bucks und dann auch noch in Illinois. Seitdem ist er bei den Texans, also seit 2020, wo er in Illinois weg ist. Da ist halt auch die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist mit McCown, wo wir darüber gesprochen haben, dass sie eigentlich darauf warten, dass jemand anderes ihn interviewt, damit sie irgendwie eine Legitimierung haben. Da kommt er jetzt, oder es ist das Gerücht, dass McCown dazukommt und riecht für mich so ein bisschen nach, wir züchten uns den jetzt heran zum Head Coach. Auch was, wenn es denn so ist, nicht fair gegenüber Lovie Smith wäre. Wenn nicht abgesprochen. Auch, dass jemand wie Gannon, der so was man so hört, super interviewt hat überall, dann im Endeffekt rausgeflogen ist. Das ist irgendwie eine Failed Operation an sich. So Smith an sich, was das Sportliche angeht, das ist halt Defense, Temper 2, bisschen altbacken. Gut, Pat Hamilton als OC, wie ich schon mehrmals genannt habe, wo ich sehr viel von halte, ist zumindest für die Offense und auch für Quarterback-Position was sich dann so ein bisschen fortführt. Man sagen kann, okay, das ist ganz gut, aber das sind halt bei den drei Teams so die Punkte, wo ich sage, boah, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerz oder das gefällt mir an sich nicht. Wie gesagt, das geht alles mehr von der Franchise aus als von den Kandidaten selber. Aber ja, wenn man es gerade mit den anderen vergleicht, ist es für mich nicht auf dem Niveau der anderen, weil das wäre unfair den Kandidaten gegenüber, aber es ist halt einfach ein schlechtes Gefühl zu. So. No.
Ja, kann ich in dem Rahmen auch noch bestätigen. Wie gesagt, das ist so dieses Gefühl, das muss nichts heißen, aber das ist so dieses Gefühl, dass man hier einfach nicht euphorisch ist.
Genau.
In dem Bereich. Gesagt, so zu sagen, das fehlt definitiv von Anfang an, das kann man sehr selten sagen. Das Gefühl habe ich ja jetzt in Anführungsstrichen auch bei keinem, aber insbesondere das, was du auch zu Doug Peterson gesagt hast, ne, der Vergleich Eagles zu dem Jaguars Roster, das ist Himmel und Hölle. Mhm. Und ja, von daher bin ich da doch eher pessimistisch, was das angeht.
Mal gespannt, wo wir da bei den neuen dieses Jahr, weil wir haben ja jetzt, das sind ja insgesamt, glaube ich, 9 Stück.
9,
das ist ja, ne? über ein Viertel.
Das ist echt viel.
Müssen wir dieses Jahr bei den Division Previews von der 5 weg, weil da müssen wir unterscheiden.
Ja.
Ansonsten gibt es bei den Patriots Gerüchte um Adam Gase, Bill O'Brien und die Möglichkeit, keinen Offensive Coordinator einzustellen. So, das hatten wir auch schon mit.
Was ist jetzt mit Joe Judge? Der ist jetzt bei den Patriots.
Ja, genau. Joe Judge ist jetzt am Start. Man sagt halt, wie gesagt, er kann da Kompetenzen übernehmen. Gut. Sollen die Disney Patriots, die sollen wir mal machen. Vertrauen ist erstmal noch da. Aber ja. Mal sehen. Dann hatten wir noch, und das ist jetzt einfach auch nur eine Liste. mit einem kurzen Kommentar, sonstige, was jetzt nicht Headcoaches angeht, Hires, auch einiges passiert. Können wir auch eine ganze Folge drüber machen. Ken Dorsey, Offensive Coordinator bei den Bills, gut für Continuity. Joe Brady, muss ich an der Stelle auf jeden Fall sagen, Quarterback-Coach, habe ich, glaube ich, auch zu getwittert. Gute Teams, treffen gute Entscheidungen. Bin gespannt, was er und Ken Dorsey sich dann für Allen ausdenken. Mike Kafka, weiter, und das, da muss man den Giants echt jetzt ab von der Thematik Brian Daboll, glaube ich, ein sehr großes Lob aussprechen mit Patrick Graham, Mike Kafka, Shaque Tierney als Quarterback-Coach, ist es unfassbar, was da an Kompetenz rumläuft. Also Mike Kafka, ich habe es, glaube ich, vor ein paar Monaten in einem Podcast erwähnt, war da, glaube ich, sogar eine Empfehlung. Ich müsste jetzt mal eben raussuchen, weiß nicht, welche Folge das war. Aber Run Vas Option, der Podcast, die Folge mit Mike Kafka, vom 17. Juni 2021. Super geile Folge. Nur nochmal an der Stelle gesagt. Wer als Giants-Fan vielleicht etwas mehr über seinen neuen Offense-Coordinator wissen möchte, der sei das ans Herz gelegt. Die Broncos geben sich mit der zweiten Garde zufrieden. Justin Outen, auch neuer Offense-Coordinator. Clint Kubiak kommt zurück und bestätigt damit, dass es immer einen Kubiak, Elway oder Shanahan in Denver geben muss. Ja, es geht nicht ohne. Elway weg, nächster Kubiak rein. Und der beste O-Line-Coach-Name überhaupt, ich musste wirklich lachen, Butch Berry ist der neue O-Line-Coach der Denver Broncos.
Das, ja, Butch ist doch eine Abkürzung für den Namen.
Nein, der heißt Butch. Der heißt original Butch. Deswegen, es passt. Passt okay, einfach wunderbar. Hart, ja. Mal gucken, wie er sich denn so macht. Ansonsten.
Wenigstens dick. Also.
Nee. Relativ.
Also, manchmal habe ich so das Gefühl, so manche Namen, die klingen einfach dick. Oder man hat da so Antizipation.
Ja, gerade Online-Coach. Ich meine, das ist ein bisschen.
Ja, wahrscheinlich das auch, aber bei Butch habe ich das Gefühl immer.
Ja. Alle Butches, fühlt euch nicht angegriffen da draußen.
Nein, aber.
Alan Williams, Called Safety Coach, wird Defense Coordinator bei den Bears. Champ Kelly, Assistant Manager bei den Raiders, auch meiner Meinung nach da etwas sehr Positives, dass man ihn als kompetenten Mann sich dazu holt.
Und 49ers kriegen zweite Jahr in Folge zwei Third Round
genau.
Picks.
Durch Mike McDaniel. Anthony Lynn, Thema 49ers.
Jo.
Neuer Assistant Head Coach. Sehr gespannt.
Ich habe irgendwie gar keine Meinung dazu.
Ja, es ist halt, also meiner Meinung nach, weitere Idee fürs Run-Game.
Ja.
Wo das einen Faktor haben könnte. Lachen musste ich auf jeden Fall dann noch bei Tom McMahon, der bei den Raiders landet. Ja. Okay. Das
soll man da sagen.
Viel Spaß damit. Seahawks at Donatel als Consultant. Gucken.
Ja.
Finde ich spannend. Und Rick Bisaccia, Packers Special Teams Coordinator. Alles so. Sachen, die interessant sind, über die wir aber explizit dann natürlich in den Division Previews sprechen würden oder sprechen werden, wenn es dann um die Coaches geht. Weil das würde hier jeglichen Rahmen sprengen. Ist aber zumindest eine Änderung auch von sehr namenhaften Coaches, Coaching-Wechsels, wo sich einiges getan hat. Dessen Impact wir natürlich nicht dann im Ausblick auf die nächste Saison ja, vergessen dürfen. So, was haben wir hier noch? Hurts und Ramczyk wurden operiert. Kyler Murray warten wir jetzt mal ab. Also, das weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Naja. Ich dachte, das wäre fake.
Also, ja, das wird wirklich alles gelöscht. Ich habe mich übrigens gerade versprochen, Patrick Graham, das Lob muss ich den Giants wieder entziehen. Ist nämlich ja nicht mehr bei den Giants, sondern jetzt bei den Raiders als Defense Coordinator. Hatte ich hier zwei gute Entscheidungen.
Aber die Giants haben doch hier neu geholt.
Defense Coordinator?
Ja. Ist es hier nicht Mr. Raven?
Ja, wegen Martindale.
Ja.
Ja, an der Stelle auch. Guter Hire. Also,
ja, absolut. Wir haben uns ja schon gewundert, warum er raus ist, ne?
Ja, ja.
Aufgrund der Verletzungssorgen.
Es ist zumindest, also wenn man sich jetzt das anguckt, dann ist es schon so sehr, sieht deutlich besser aus als vor ein paar Wochen aus New York Sicht.
Ja, doch, doch. Geht es auch schlechter, ich weiß nicht, aber
was haben wir noch? Oh ja. Alvin Kamara.
Ja, stimmt, nächstes Thema nochmal.
Ja. Es ist eigentlich blöd, jetzt zu sagen, okay, gehen wir drüber. Aber ja, Alvin Kamara.
Ich weiß gar nicht, was genau hat er veranstaltet. Oder
Schlägerei und ins Krankenhaus geprügelt.
Stimmt, ja, das ist. So, habt euch unter Kontrolle.
Ja.
Ernsthaft.
Was soll man dazu sagen? Ganz ehrlich.
Das ist einfach. Ich hab gehört, die Chiefs haben schon angerufen.
Den konntest du dir jetzt nicht verkneifen. Ne?
Also, kurz, ist eine perfekte Überleitung. Es ist eine perfekte Überleitung, Hammer. Das ist auch ein Mitgrund, warum ich definitiv für die Bengals sein werde im Super Bowl.
Okay.
Also, hättest du das vor 5 Jahren gesagt, dass die Bengals so rein von den Spielertypen ein sympathischeres Team ist als die Chiefs, hätte, glaube ich, jeder gelacht. Hättest du nur gesagt, hey, Vontaze Perfect.
Ja, die hatten ihre Leute, ja.
Ihre Leute. Und jetzt denke ich mir so, okay.
Ja, das ist vor allem was die Bengals auch sehr nach außen tragen, wenn man jetzt auch gestern Media Day und so verfolgt hat. Der Culture Change, der stattgefunden hat, der ist krass. Da sehen wir mal, wie schnell sowas gehen kann. Aber du hast recht, das ist eine gute Überleitung. Zum Super Bowl. Der zum zweiten Mal hintereinander in einem Heimstadion eines der teilnehmenden Teams ausgeführt wird. Letztes Jahr Tampa Bay, dieses Jahr LA. Erste Mal seit Jahren, wo ich mich so richtig auf die Halbzeitshow freue. Eminem, ja, Snoop Dogg. Sehr gespannt, wie die das ausgestalten werden. Aber wir wollen uns um Sportliche kümmern und haben hier Bengals Rams. Eigentlich müssen wir jetzt ja gucken, welches das Heimteam ist, und der hätte natürlich dann den Vorrang auf das Spiel.
Ja, wer gilt offiziell als Heimteam? Offiziell als Heimteam gelten, glaube ich, die Rams. Die Bengals. Irgendwie soweit. Ich meine, das ist das Gegenteil von dem, was das eigentlich ist. Beziehungsweise wahrscheinlich ist es auch exakt so, wenn man sich die Fanverteilung im letzten Rams-Spiel anguckt.
Ja, ich habe mir hier für ein paar Punkte, an denen wir uns ein bisschen entlanghangen können. Das ist einmal In-Season-Performance, dann das Matchup an sich, dann Coaching, weil es halt explizit dieser Faktor Master gegen Schüler ist, und dann die mentale Komponente, die bei beiden so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, ja doch, doch sehr unterschiedlich ist. Lass uns mal anfangen mit In-Season. Die Bengals, wenn man sich Sachen anguckt wie Football Outsider, Efficiency, um das Ganze mal so grob zu betrachten, so um die Position 17, 16, also Middle of the Pack gewesen. Die Rams, Top 5. Also man ist hier schon, was die Konstanz, Leistung an sich angeht, auf einem anderen Niveau unterwegs. Man muss aber dazu sagen, dass die Bengals gerade in den Playoffs jetzt, das ist eigentlich eher gleich für die mentale Komponente relevant, halt in diesem kompletten Roll sind, in diesem absoluten Momentum, was sich halt ja durch die letzten Wochen zieht. Vom Matchup her an sich sprechen eigentlich alle, oder machen wir anders. Was würdest du sagen, ist das Key Matchup?
Das Key Matchup?
Ja. Also es gibt einen Konsensus, wenn ich so durchgehe, da ist Sprechen, also das ist eigentlich das, worauf sich alle fokussieren, in jeglichen Previews. Ich würde zustimmen, aber ich habe noch so ein paar kleine sneaky Punkte, die ich.
Ach so, das, wo sich darauf alle fokussieren, ist wahrscheinlich Jamar Chase gegen Jalen Ramsey, oder?
Ja, oder die LA Defense gegen die Cincinnati Offense mit der O-Line, den O-Line-Problemen, mit Ramsey Chase, mit dem Pass Rush der Rams, wie gesagt, gegen die O-Line. Ja. Es ist das Key-Ding. Wir haben es über die letzten Wochen viel begleitet mit Cincinnati, mit den O-Line-Schwächen, die Burrow super kaschiert bekommt. Ist jetzt halt nochmal etwas anderes, wenn man jetzt gerade auch das letzte Spiel gegen Chiefs betrachtet. Mit Von Miller, Floyd und natürlich Aaron Donald. Plus halt ein Ramsey, der natürlich die Kapazitäten hat, jemanden wie Chase in einem Spiel komplett zu isolieren. Man muss aber ganz klar sagen, also die O-Line von Cincinnati, 9 Sacks, 4 Hits und 27 Hurries zugelassen. Ist jetzt nicht so viel, wenn man unter Betracht nimmt, dass 7 von den 9 Sacks gegen Tennessee passiert sind. Also es könnte deutlich schlimmer sein und es wäre wahrscheinlich auch deutlich schlimmer, wenn nicht Joe Burrow wäre. So. Für mich ist so ein bisschen hier, und das ist jetzt mein erster Sneaky-Punkt, weg von diesem offensichtlichen, dass dadurch, dass die Rams eigentlich dauerhaft mit 5 kommen und ganz, ganz selten, also die ersten 2 Downs sind eigentlich immer 5 Leute, die rushen am Start, gerade mit Robinson und Greg Gaines zu den 3, die ich gerade schon genannt habe, dann dazu, dass wenn man mal den Faktor Ramsey rausnimmt, der, sagen wir mal, Chase isolieren würde im besten Falle, dass dann hinter der Front, also gerade Linebacker-Bereich, wo jetzt nicht die absolute Stärke der Rams ist, dass da Chancen für Higgins und Boyce und Uzomah, wenn er denn fit wird, entstehen können.
Higgins und Boyce oder Higgins und Boyd?
Higgins und Boyd.
Okay, es hätte beides gepasst.
Definitiv. Dass sie da entstehen würden, wo ich einen definitiven Punkt sehe, wo Cincinnati ansetzen kann, neben dem, dass die Rams natürlich vom Key-Matchup her wahrscheinlich so mit die so ein bisschen die Überhand haben.
Das, also, ja.
Ja, mal.
Naja, das absolute Key-Matchup für mich auch ist Rams Defense.
Ja.
Gegen Trent Taylor in der eigenen 5. Also Trent Taylor, ich sag's jetzt einfach mal, okay, das wäre eine sehr bold Prediction in dem Rahmen, aber Trent Taylor ein Touchdown und eine Two-Point-Conversion im Super Bowl.
Wo nimmst du den her?
Ist eine Maschine, der Typ. Trent Taylor wäre wahrscheinlich, also no shit, einer der besten Slot Receiver der ganzen NFL inside the Red Zone, wenn die Coaches denn mal intelligenter wären. Ne, also Trent Taylor schon damals Jimmy G Connection mal mega und hat doch jetzt einen Touchdown gefangen, oder? Im letzten Spiel.
Jetzt in der Offseason? In der Postseason?
Ja, in der Postseason.
Ja, sagst du, wir sollen die 19er Quote für die Wette der Woche mitnehmen für Trent Taylor?
Das wäre
Touchdown 19er Scorer.
Touchdown Scorer.
Ja.
Safe Call. Warte kurz. Jetzt gucke ich mal eben flott in die Dingens rein, ob das hinhaut. Boxscore. Trent Taylor.
Das
so mal und Boyd. Jetzt bin ich ja schon bei den Titans. Da hat er auch keinen gefangen. Aber jetzt kommt es im ganz wichtigen Game gegen die Chiefs. Hat er keinen Touchdown gefangen. Wann hat der denn einen gefangen, dass ich den so abfeier?
Ich kann es dir nicht sagen. Das ist wahrscheinlich aus 49ers-Zeiten vor 2 Jahren oder so.
Ach, Bullshit. Trent Taylor. Also, das ist, gebe ich als offizielle Aufgabe für Lutz raus. Der soll mal eine In-Depth-Analyse für Trent Taylor machen bei den Bengals.
Okay. Ja, weitere Sachen, die ich hier habe, was das Matchup angeht, ist natürlich die LA Offense. Und da auch wieder auf das Chiefs-Game bezogen, wo ich die Defense der Bengals so gefeiert habe, mit dem etwas unorthodoxen, aber dann doch sehr erfolgreichen Defensive Playstyle, mit dem 8-Mann-Dropback, mit der Rotation. Hast du jetzt halt gerade mit dem Matchup gegen die Rams etwas, wo ich auf der einen Seite sage, okay, sie sind flexibel, um das anzupassen. Auf der anderen Seite hast du 2 Spieler mit OBJ, der mehr oder weniger der komplette Zonebuster ist, und mit Cooper Kupp, der ein kompletter Manbuster ist, also gerade was Passverteidigung angeht, wo du so oder so in Probleme kommst. Wenn du den einen rausnimmst, ist mit dem anderen ein Problem. So, klar könnte man sagen, sagt Ramsey auf Kupp, dann hast du Man abgedeckt und OBJ kriegst du schon irgendwie in den Griff. Je nachdem, wie die Rams ihre Offense aufziehen, sehe ich hier Probleme für die Bengals. Und um das noch ein bisschen auszugleichen, auf der anderen Seite natürlich die Cincinnati Defense, die zwar gegen eine also vergleichsweise bessere O-Line spielt, aber um nochmal diesen Run anzusprechen, auch Hendrickson, der jetzt, glaube ich, 11 Spiele hintereinander, glaube ich, immer einen halben Sack hatte. Also hier definitiv auch nicht zu vergessen, dass diese Cincinnati Defense nicht zu unterschätzen ist. Und das macht im Großen und Ganzen für mich eigentlich zwei leichte Vorteile, jeweils für die Rams, wenn ich das so betrachte. Also sowohl im Punkt Sneaky-Punkte als auch was Key-Matchup angeht. Wie siehst du das? Siehst du eher Bengals vom On-Field-Play jetzt vorne oder eher Rams?
Die Rams. Ich sehe definitiv die Rams vorne. Mhm. Also wirklich definitiv tatsächlich in dem Rahmen, weil wie du sagst, die reine Offense-Performance und was im normalen Ablauf und auf die Kette bringen können und auch was einen gewissen Floor mitbringen, ist definitiv deutlich höher als bei den Bengals. Die Bengals kommen über ihre explosiven Plays, die etwas gefehlt haben in den letzten 3 Wochen.
Ja.
Muss man wirklich sagen, das war in der Regular Season anders, häufiger frequentiert. Und bei den, bei den Rams hast du kannst auch bei Higgins und bei Chase kannst einen Downspieltag haben. Ne, dass beide nicht auf hohem Niveau abliefern, das ist möglich. Und was nicht reichen wird, ist ein dickes Play. Du gewinnst einen Super Bowl nicht mit einem dicken Play in der Offense, wo du sagst, du baust jetzt auf dieses eine dicke Play. Du musst konstant.
Die Patriots haben Super Bowl gegen LA gewonnen ohne dickes. Das ist überhaupt kein dickes Play insgesamt in dem Spiel passiert.
Egal. Aber was ich sage und was auch stimmt, du gewinnst einen Super Bowl nicht mit einem dicken Play. Nein. Du musst konstant eine ordentliche Offense aufs Feld bringen. Das ist ja der einzige logische Herangehensweise an so ein Ding. Klar, es kann alles Mögliche passieren. Aber was merken wir uns? Du gewinnst den Super Bowl nicht mit einem dicken Play. Und deswegen sind die Rams hier vorne.
Okay.
Und darum heißen Deutschländer Deutschländer. Nee, aber wie gesagt, du hast einen höheren Floor, du hast ein ähnliches Ceiling, was die Rams-Offense angeht. Und der Defense von den Rams vertraue ich natürlich auf der anderen Seite auch entsprechend mehr. Von daher, klar, wenn das in einem absoluten Shootout endet, dann sind die ganzen Sachen gar nicht mehr so wichtig. Ne? Mhm. Aber in einem normalen Game, wo nicht viel schief läuft links und rechts, was natürlich bei Stafford der Fall sein kann, nicht in den Playoffs bisher, aber der Fall sein kann, dann sehe ich die Rams hier vorne.
Okay. Siehst du dieses Master gegen Schüler-Ding als einen wirklichen Faktor? In dem Sinne, dass McVay Zach Taylor rangezogen hat?
Also, ich weiß nicht. Es ist mal so, ne? Also, Rams gegen 49ers, das war auch Schüler gegen Meister und da hat der Meister verloren. Also, es kann in beide Richtungen laufen. Von daher, es spielt immer schon eine Rolle vor dem Hintergrund, dass du den anderen besser kennst, als du sonst einen Coach kennst. Wenn ich jetzt ist es vielleicht immer so ein bisschen mehr, wie soll ich es nennen, so ein bisschen mehr Metagame mit dem Spiel. So, wenn der jetzt das macht, dann mache ich aber das, aber der weiß, dass ich das mache, deswegen mache ich was anderes. Vielleicht so ein Shit. Ja. Könnte ich mir vorstellen, wäre lustig. Aber ich glaube, das gleicht sich irgendwie halt auch wieder gegenseitig aus. Also.
Glaube ich auch. Und wenn man ganz böse ist, könnte man sagen, dass im besten Falle für die Bengals Herr Taylor überhaupt keinen Einfluss hat. Weil wenn er Einfluss nimmt, dann muss Joe Burrow ihn irgendwie rausboxen. Das haben zumindest die letzten Wochen gezeigt. Deswegen,
steckt die auch Boxen hier, Early Downs?
Wenn man hier einen kleinen Tick geben möchte, dann wahrscheinlich Richtung McVay, einfach aus meiner persönlichen Sicht, weil ich ihn für den deutlich kompetenteren Head Coach halte. Aber auch jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig groß der Faktor, weil, ja, wichtig so ein Platz. Das war jetzt Quatsch, aber ja, kommen Sie mir ehrlich, klar haben die einen Einfluss, aber das Ding ist halt einfach, dass in so einem Spiel, glaube ich, sehr viel mental ist. Und auch die Art und Weise, die Möglichkeiten auszuführen, hier im Fokus stehen sollten. Und da sind wir dann beim letzten Punkt, der mentalen Komponente, wo wir ein Rams-Team haben mit Spielern wie Von Miller, mit Spielern wie OBJ und Aaron Donald, die relativ viel schon in ihrer Karriere gesehen haben, auch selbst mit Matthew Stafford. Vielleicht nicht alle auf dem Top-Super Bowl-Niveau, aber da ist halt einfach eine unfassbare Erfahrung dabei, ein Selbstverständnis.
Naja, OBJ und Playoffs nicht. Ne?
Nein, aber ja, der hat schon relativ viel gesehen. Und die Bengals auf der anderen Seite, ein wirklich blutjunges Team, die aber, und das habe ich ganz am Anfang gesagt, auf diesem Hotstreak sind, wo man oder dass man definitiv Cincinnati als Plus geben muss mit dem Win in Arrowhead. So, es gibt Leute, die sagen, okay, die Chiefs haben sich da selber geschlagen, würde ich an dem Punkt, was jetzt wirklich diese Welle angeht, so ein bisschen außen vor stellen, weil gerade auf dem Niveau NFL musst du noch was dazu tun, damit du dieses Spiel überhaupt noch drehen kannst. Deswegen.
Und was man hier, ja, und was man definitiv bei jedem Super Bowl auch sagen kann, kann man jetzt auch bei dem hier wieder sagen, sag mal Tom Brady, ne? Das ist halt auch immer ein Faktor.
Ich glaube, ich habe auch ganz viel zugelesen. Ist jetzt irgendwie der erste Super Bowl seit x Jahren ohne Mahomes, Manning oder Brady.
Ja. Auch krass. Wahnsinn. Das ist echt krass. Und zwei davon sind Future Hall of Famer.
Also Mahomes und Manning meinst du?
Ja.
Ja, also. Du hast es gerade am Anfang gesagt, wer glaubst du denn, wer möchtest du denn, der jetzt im Endeffekt
gewinnt? Wer möchte ich das gewinnen?
Also du glaubst, dass die Rams gewinnen, das habe ich dem Ganzen jetzt mal so durch die Sachen, die wir gerade analysiert haben, entnommen.
Also die Rams sind für mich eigentlich schon, kann man sagen, klarer Favorit. Also Favorit ist klar, dass sie Favorit sind, aber ich glaube wirklich, sie sind schon mehr als ein 3 Punkte. Mehr als ein, also ich hätte so gesagt, von allein her ab einer -4,5 aufwärts.
Ja, -4,5 ist genau getroffen.
Ach was.
Ja, ja.
Krass, okay.
Okay. Ja, dann.
Ja, was sagst du denn?
Ja, komplett konträr.
Du bist, gut, wegen Bonn stimmt das.
Ja, ich hab mir diese Woche viel Gedanken drüber gemacht und die PK gestern, ich kann nicht anders.
So, ja, aber Von hat doch schon einen Super Bowl.
Ja, aber der braucht noch einen. So wie er, das war, wie gesagt, ich habe mir echt, also ich habe hier immer in den Notizen, da habe ich hier immer noch stehen, ich bin für, und dann Bengals und Rams, und dann wollte ich einen wegstreichen. Aber ja, die PK gestern hat's, also Media Day hat's so den Ausschlag gegeben. Die Nennung der Broncos dann nochmal, und ach, das war einfach wunderschön. Und ich habe mich so gebauchpinselt gefühlt als Denver-Fan. Deswegen, ich kann Von das nicht verwehren. Ich glaube aber, und das geht jetzt gegen eigentlich alle Logik, ich glaube, dass alle Punkte, die wir jetzt gerade angeführt haben und analysiert haben, mit dass die Rams die Key-Matchups bestimmen, dass die Rams auch sneaky in anderen Matchups besser sind, dass sie einen Coaching-Vorteil haben, dass die den Veteran-Vorteil haben, mental gesehen. Ich glaube, die Bengals machen das. Das ist mein Bauchgefühl. Und deswegen gehe ich mit, die Bengals werden Super Bowl gewinnen. Ich glaube aber, oder ich würde mehr wünschen, dass es Richtung LA gehen würde. Für Von Miller.
Ja, okay, kann ich nachvollziehen.
Bauchgefühl gegen Fakten. Das ist eigentlich, geht komplett gegen meine Natur an der Stelle. Normalerweise, also als ich die Vorbereitung hierfür gemacht habe, wie gesagt, mir die Stats angeguckt habe von Football Outsider und bin die Dinger alle durchgegangen, Bengals O-Line-Statistiken, Bewertungen etc. Und so, ich habe mir jedes Mal gedacht, so ey, es gibt eigentlich, wie muss das Szenario aussehen, in dem diese Rams so ein krasses Mismatch verlieren? Und ich glaube, dass die Bengals uns jetzt so oft bewiesen haben, dass sie solche Situationen überkommen können, so flexibel sind, so mental stark, Und dass diese Welle, die einfach ja, bis zum ganz großen Ding tragen wird.
Ja.
Ist meine
Glaube Vermutung. Ich, passiert aber nicht.
Wäre schön, also da, so und so können wir dann beide nicht verlieren, weil entweder ich freue mich oder ich hatte recht oder du freust dich oder du hattest recht.
Ich freue mich gar nicht mehr. Ich lasse es einfach sein mit dem Freien. Die 49ers hätten da stehen sollen. Sind doch die Schweine. Oh Mann.
Komm, wir versuchen jetzt noch etwas Freude bei dir zu generieren mit der Wette der Woche.
Yay.
Die wir, oh, ich hab ganz tolle Sachen für uns hier. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Wetten zur Auswahl für diesen Super Bowl, die alle auf dem deutschen Markt verfügbar sind, zumindest bei unserem Wettanbieter. Und möchte dir sie jetzt nacheinander vorstellen. Vielleicht sind es sogar 12. Erstmal, ganz simpel, wirst du dann wahrscheinlich gegen sein, aber der Bengals win. Ne? Ich mache es ja eh meistens so, dass ich im Super Bowl auf den Underdog gehe. Eigentlich immer relativ gut mit Fahrer.
Was haben die denn? Also, ah ja, 4,5 war das.
Ich würde dann an der Stelle Moneyline gehen.
Ja, oh, was ist denn das? Das ist dann auch nur eine 1,6 oder 1,5?
2,7 ist die Quote für Bengals Win, Moneyline.
Ach ja, stimmt.
Ja, wenn du die 4,5 Punkte willst, halt dann ganz normal 1,9.
Ja, das ist klar, ich habe falsch rum. Ne?
Außerdem, Over-Under bin ich Zweckoptimist und sagt die Over, 48,5.
Und dann, also ich weiß nicht, irgendwie ist Super Bowl so ein Under-Ding für mich.
Ja, deswegen Zweckoptimist. Eigentlich ja. Müsste man hier, glaube ich, auch was die Vergangenheit, hatte ich geguckt, angeht, den Under nehmen. Deswegen würde ich Over-Under außen vor lassen. Wie gesagt, Bengals, mal gucken. Interessant wird es jetzt bei den Spielern. Mal gucken, was du gut findest. Cooper Kupp, Touchdown, 1,6er Quote.
Safe.
Finde ich auch gut. Jamar Chase über 78,5 Yards. 1,9er Quote. Okay.
Was ist die Yards bei Cooper?
1,6. Bei Cooper. Du fragst mich Sachen. Ich habe mich hier nur auf die Spieler fokussiert. Moment, muss ich gucken. Spieler Receiving Yards bei Cooper Kupp ist zu hoch. 106,5.
Aber den Touchdown, safe call. Also, wenn das nicht passiert, das passiert.
Ja, pass auf, meine Lieblingswette kommt jetzt. Joe Burrow, Rushing Yards. Über 11,5.
Ja, safe.
Ey, so da viel Pressure, wie der haben wird.
Wie viel Rushing Yards hat der in der Season?
Weiß ich nicht, aber es sind jetzt nicht unfassbar viele, aber wenn man jetzt auch das Kansas City Game gesehen hat, wie er mit der Pressure umgegangen ist, wie er eigentlich schon das ganze Jahr arbeitet, dann sind 11,5 bei der Pressure, die zu erwarten ist, gegen die Rams, sind geschenkt und die Quote ist 1,95.
Er hatte diese Saison 3 Games über 11 Rushing Yards.
Ja, und das wird das vierte sein. Klar, da geht relativ viel vertikal, aber ich glaube, in diesem Spiel wird auch was nach vorne gehen.
Ja, also finde ich auch sehr gut, ja. Was ist die Quote?
1,95.
Ja, es ist 11,5 Yards. Dann, ja, das ist geil. Das riecht gut.
Haben wir hier Evan McPherson. Über 7,5 Punkte. Fanboy-Wette von mir.
Wenn 3... Kommen, also
2 extra Punkte, 2 Field Goals.
Ja, das ist danke, dass du diese schwierigen Matheaufgaben für mich gelöst hast.
Schließt direkt mit an. Ich finde auch Bengals mehr als 1,5 Field Goals, finde ich gut. Quote ist 2.
Und was war die, was war das erste für eine Quote?
1,86.
Mhm. Mehr als 7,5 Punkte. Wenn er entweder 3 Field Goals oder 2 Field Goals, ja, dann würde ich aber auch eher mehr als 1,5 Field Goals nehmen.
Okay. Ja, aber auch die Begeisterung.
Also, was haben wir schon safe? Safe haben wir Touchdown.
Touchdown. Super
Cup.
Und Burrow.
Und Burrow Rushing. Jetzt haben wir schon 2, brauchen wir nur noch einen.
Ja, die haben wir noch ein paar. Sex, Aaron Donald 1,44 und Von Miller 1,54. geringere Quoten. Also gerade bei AD glaube ich halt, dass das in die Richtung gehen wird. Ich mache mal weiter. Kannst du überlegen?
Nochmal, ich war durch dein enthusiastisches Sack etwas abgelenkt.
Aaron Donald, Sack 1,44 und Von Miller 1,54.
Es ist Von Miller ist schön.
Mhm. Die finde ich auch ganz spannend, einfach wegen der hohen Quote. Ist vielleicht so ein Extra, den wir vielleicht außerhalb der Wertung empfehlen würden. Eine Two-Point-Conversion, 3,65. Bei denen, die wir gesehen haben, finde ich das...
Ja, Trent Taylor. Safe call.
Okay. Dann geht es auch etwas mehr in die Unwahrscheinlichkeit rein, aber ein Overtime-Spiel nach dem, was die Saison uns gezeigt hat. 13,25. Vielleicht auch die beiden so als Gimmies, wo man sagt, okay, die machen wir abseits davon, da setzen wir selber ein bisschen was an Geld drauf, jetzt keine 200 Euro oder so, ja. Aber vielleicht ein Fünfer oder so, da könnte man ein oder anderes mit rausschlagen.
Das war.
Bengals mehr als 2,4 kurz hatten wir, dann über unter Touchdowns, über 3,5 ist die Quote 1,68.
Über 3,5 Touchdowns?
Ja.
Insgesamt?
Ja.
Ja, sowas von, oder?
Okay.
Und wie hoch Schluss ist die Quote? 1,5.
1,68.
Dadurch, dass 4 Touchdowns fallen?
Ja.
Offensive oder allgemein?
Allgemein.
Ja, yes. Also ganz im Ernst.
Ja, ich fand es auch gut, deswegen habe ich es rausgeschrieben.
Ja. Also mega. Das ist ein Lock.
Und dann, der ist eigentlich auch nur für Jokes.
Ich muss ja mal direkt meinen Hypothekenmakler anrufen.
Aber das erste Play des Spiels, Run oder Pass, und es
kommt
ist nicht
50-50. Kommt drauf an, ob die Bengals den Ball kriegen, oder?
Ja, eben. Es ist nicht 50-50, Pass ist 2,2 die Quote, Run ist 1,66 die Quote.
Ja gut, klar. Logisch.
Ja. Aber dann legen wir uns fest auf Cup Touchdown, Burrow über 11,5 Rushing Yards und Touchdown Zahl über 3,5.
Ja.
Okay. Und als Gimmies ein Overtime Game und eine Two-Point Conversion.
Ja. Das ist ja gut. Was war die Two-Point?
Die Two-Point war nur 3,65.
Ach, okay.
Könnte man sogar in Verbindung bringen. Vielleicht mit so einem Late Game. Dann hast du die 2, wenn du daraus Kombi-Wette machst. Dann hast du, ich will eben rechnen. Dann hast du eine 48er-Quote. Setzt einen 5er drauf. 250 Euro. Leicht verdientes Geld. Dafür, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt, come on, wie viele Games haben wir dieses Jahr gesehen, die genau so gelaufen sind?
Ja, ist so.
Warum nicht? Ja. Weird, normalerweise.
Dann würdest du ein Overtime-Game aber halt ohne Two-Point-Conversion.
Ja, genau. Normalerweise müssten wir eigentlich den Sieger-Tipp wenigstens mit reinnehmen. Aber gut, wir haben jetzt uns drei auf 3 Props festgelegt, dann behalten wir die bei. Ja, wie sieht das aus, Super Bowl?
Ja, es geht. Ist frisch.
Bleibt, wie viele Tage sind es denn noch? Wir haben heute Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. 5 Tage noch. Bald ist es soweit. Wäre echt nur Step to Week hier, ne? Für uns.
Ja.
Bevor wir uns dann auch darauf konzentrieren können. Ich habe hier die 2 Quarterbacks, die beide vor dieser Saison kein einziges Playoff-Spiel, beziehungsweise kein einziges Playoff-Win hatten. Das ist erst der 7. Super Bowl, der zwischen solchen 2 Starting Quarterbacks passiert, die ohne Playoff-Win so ein Spiel zelebrieren werden. Und
wer waren die Ersten?
Na, frag mich doch nicht. ich kann nur sagen, und das spricht zumindest für deinen Rams-Pick, dass in 5 der letzten 6 von diesen 7 der NFC-Quarterback gewonnen hat.
Die haben auch die besseren Quarterbacks.
Ja. Der letzte war übrigens Kurt Warner. in Super Bowl 34. Mhm. Weird Facts, die keine Sau interessieren, aber vielleicht den Ausschlag geben im Endeffekt.
Ja, absolut. Go Rams. Nee, go Bengals.
Ja, aber gerade sagen. Go Rams. Es wäre halt, den Faktor habe ich auch gerade vergessen, es wäre halt auch irgendwie wichtig für die Aaron Donald Legacy. Weil ich ja, glaube, so viele Chancen bekommt.
Ja, ich habe auch noch kurz dran gedacht, als wir über Won geredet haben. Ja, ne?
Also Aaron Donald ohne Super Bowl, das wäre boah, schon hart für so einen, für vielleicht den besten Spieler des letzten Jahrzehnts, mal von Quarterbacks abgesehen.
Ja, das wär echt ein bisschen heftig.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir entlassen euch in die Super Bowl Woche, melden uns dann am, jetzt habe ich schon wieder unseren Off-Season-Plan vergessen, am Montag, ne? Hatten wir gesagt.
Ja.
Am Montag richtig. Mit dem Super Bowl Recap und
am Valentinstag.
Stimmt, am Valentinstag. Und einer unfassbaren Ankündigung, die wir dann für euch haben werden. Richtung Draft gesehen. Könnt ihr euch drauf freuen. Was? Who knows? Wahrscheinlich die uns auf Social Media folgen, werden es wahrscheinlich vorher schon sehen. Aber gut. An der Stelle wünschen wir euch einen wunderschönen Super Bowl. Ja. Wie auch eine wunderschöne Woche. Bleibt wach, baut keine Snackstadion, weil das ist cringe as fuck. Ja. Das wollte ich eigentlich zum Anfang sagen, aber ja. Habe ich vergessen.
Ja. Und weil wir sagen, dass Snackstadien cool sind, wäre es wohl uncool, wenn ihr welche macht.
Den habe ich jetzt nicht verstanden.
Doch. Wie denn? Okay, das war cringe. So. Genau, das sind eure Snackstadien.
Macht's gut und haut rein.
Tschüssi.
Peace.
Ich wollte gerade sagen, ich höre nicht auf, bis du nicht peace sagst.